Und damit herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge Antenna Akihabara.
Sie ist schon fantastisch.
Ja, ich glaube, die wird fantastisch.
Okay.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und unterbrochen würde ich gerade von Julian oder Lukul, der wie immer hier im Geiste neben mir sitzt.
Ja, wir haben uns immer noch nicht wirklich damit abgefunden, dass wir im Homeoffice getrennt sind voneinander.
Ja, es fühlt sich immer noch irgendwie falsch an.
Ja, ich träume immer von dir. Ich merke im Kopf, ich habe die Szene wie aus Your Name am Anfang, wo Taki und
du weißt genau, was ich meine, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, Julian.
Im Opening, wo Taki hinschaust und dann die geile Kamerafahrt kommt zu Mitsuha. Mm. Genauso stelle ich mir das gerade bei dir vor, Lukas. Wie die Kamerafahrt schön zing geradeaus.
Ja. Fühlt sich auf jeden Fall so an.
Gut, ja, ich muss auch sagen, jetzt wo ich so die Themen heute sehe, gerade an den News ist schon ein bisschen was Interessantes dabei, ne?
Findest du?
Ja, also zu letzten Malen fand ich immer so, meh. Aber jetzt gerade auch der letzte Punkt, den wir haben, ist sehr interessant, aber auch so finde ich eigentlich. Also, okay, Betum bei Crunchyroll haben wir jetzt mal so drin, weil bei uns so ein kleiner Insider-Witz ist, aber sonst.
Ja gut, bevor wir dann vorgreifen, können wir ja erstmal komplett mit den News anfangen, würde ich sagen.
Ja.
Weil da hätten wir als erstes das Hamburg-Japan-Fest oder vielleicht spricht man irgendeinen Teil davon Englisch aus oder keine Ahnung. Hamburg-Japan, Japan-Fest oder so, keine Ahnung. Feast. Ja, auf jeden Fall ist das ein Filmfestival, ähnlich wie, wie hieß das, wo wir letztes Mal
Nippon
waren?
Connection,
also es ist ein digitales Filmfestival. Ja.
Also Nippon Connection, wenn man in Frankfurt war, war ja dieses Jahr auch online, dass man sich das mieten konnte.
Und Nippon Connection war.
Richtig. Und das Hamburg-Japan-Fest macht das jetzt auch. Weshalb wir es reingenommen haben, also es gibt so, wir haben ja gesagt, von den Sachen, die wir gesehen haben, waren ein paar schon beim Akiba Pass Festival. Das war jetzt mal hier Senko Roll Connect oder Children of the Sea.
Yep.
Penguin Highway, wie eben gerade gesagt, haben wir schon durch die Nippon Connection letztes Jahr gesehen und das kam jetzt auch öfters mal.
Genau.
Und weshalb wir das reinnehmen und interessiert daran sind, ist, dass Ride Your Wave, das ja vor 2 Monaten im Kino mit deutscher Vertonung lief, bei den Kasei Anime Nights, müsste glaube ich 2 Monate gewesen sein, oder?
Das ist eine gute Frage. Der kommt auf jeden Fall im November erst auf Disc.
Ja, und der wird in japanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Also perfekt. Und für die Leute, die jetzt auch noch zuschauen, also ihr habt bis zum 2. September nur noch Zeit. Also ich weiß nicht, wann ihr das hört. Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden.
auf jeden Fall wird das dann auch Thema unserer nächsten Folge.
Ja. Es gibt noch so 2, 3 Kurzfilme, die, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, wie viel die kosten, aber ich habe jetzt nicht so Lust im Moment. Auch wenn es natürlich für mich wieder so eigentlich müssen wir es geben, aber ja, ich weiß nicht, mal gucken. Ja, du überlegst auch.
Nee, ich schau gerade. Ich finde keinen Preis für den ersten Kurzfilm, vielleicht weil der ab 18. Jetzt blöd, ich habe doch vorhin 5 Euro und 5 Euro.
Die Filme
sind. Also tut mir leid, gerade für Like and Follow, was ein 2-minütiger Kurzfilm ist. 5 Euro ist ein bisschen. Ah, nee, warte. 5 Euro ist der Preis für alle Kurzfilme.
Okay, ja, das geht dann, glaube ich, ein bisschen besser. Das sind ja dann.
Ja, doch, das
10, ist 7 und 2, also 20 Minuten. Ist schon okay.
Zumal da auch noch 3 Realfilme mit dabei sind, die jeweils auch eher Kurzfilmformat haben.
Achso, stimmt. Das vergesse ich ja immer, wenn Japan Filmfest, natürlich gibt es auch noch Nicht-Anime-Filme und so weiter zu begutachten. Ja, okay, ja gut.
Das war ja auch bei der Nippon Connection,
ja.
Da wurden auch Realfilme noch gezeigt.
Das vergesse ich immer, Lukas. 3. Dimension.
Aber gerade, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon gesagt habe, aber asiatische Filme könnten jetzt 2020 nochmal einen guten Boost bekommen.
Ja, das
weil zum einen.
Ja. Hä? Ich wollte sagen, weil das hattest du, glaube ich, im Anime-Jahr 2019 gesagt.
Das kann gut sein. Also ich wiederhole es nur kurz nochmal. Wenn diese asiatischen Filme jetzt diesen sowieso schon Trend mitnehmen, was ja unter Filmfans auch schon ein bisschen länger geht, sowas wie The Raid und so weiter, wird ja oft positiv erwähnt, haben wir jetzt ja noch diesen Boost vom Oscar, wo Parasite gewonnen hat als koreanischer Film. Außerdem durch die aktuelle Corona-Situation ist es ja auch so, dass gerade die amerikanischen Filmverleiher keine Filme so wirklich in die Kinos bringen wollen. Deswegen, ich glaube, vor ein paar Wochen ist hier in Deutschland auch ein koreanischer Film nochmal im Kino gestartet. Ich habe es leider nicht so wirklich verfolgt. Naja.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, man sollte schauen, was für Versionen läuft bei diesem Filmfest, denn es gibt manche mit japanischer Fassung mit deutschen Untertiteln, manche mit englischen Untertiteln und ich glaube einer, das müsste Children of the Sea sein, wo der Film also in deutscher Sprachfassung, das heißt mit Synchro ist. Da muss man dann vielleicht mal so kurz durchgucken, ob das für einen,
Ja,
ich
da
weiß ja
muss
nicht,
bei
gibt ja manche Leute, die englische Untertitel nicht so gerne mögen oder halt dem Englischen nicht
nicht so
so
gut Englisch sprechen.
ja, dass es nicht so einfach für sie
Wo
ist.
hatten wir damals bei der Dings, hatten wir da deutsche Sprache bei Children of the Sea? Nee, ne?
Doch, 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 doch. Oder?
Ja? Ich meine, wir hätten Untertitel gehabt. Oh Gott, das ist so lang
Ich
her.
glaube,
Februar
das
ist
war
so lang her.
Deutsch, aber bei Nippon Connection gibt es hin und wieder mal halt so englische Dinger. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz auswendig. Ist
Naja,
schon her,
okay.
Lukas. Das war ja vor der
Also,
Pandemie.
also wenn euch die Filme interessieren, gerade weil ja auch sowas wie Penguin Highway und Zenkoroll Connect haben wir ja im Podcast auch schon teilweise sehr stark gelobt. Falls euch das interessiert, kann man da auf jeden Fall mal das Japan Filmfest Hamburg oder Hamburg-Japan Filmfest im Auge behalten.
Jo.
So, dann, was du vorhin schon erwähnt hast, Batum ist jetzt bei Crunchyroll.
Es war jetzt einfach nur so ein Ding mal, ja. Ist jetzt bei
Ja,
Crunchyroll.
Batum ist halt, das ist so eine spannende Sache. Ich habe, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, dass es für jeden so eine Zeit gibt, wo man halt Death Games mag. Bei mir ist in diese Zeit halt Batum reingefallen. Und ich halte es auch heutzutage ehrlich gesagt noch für eins der eher besseren, obwohl ich es heutzutage auch eher Mist finde. Und ja, wollte ich nur noch mal so gesagt haben.
Ja, ich werde es mir nicht ansehen, aber okay.
Nee, also Pflicht ist es auf gar keinen Fall. Ist jetzt bei Crunchyroll, ist von 2012, endet mit einem riesen Cliffhanger so mitten in der Geschichte. Wird auch wahrscheinlich nicht weitergeführt, weil das ist zwar zumindest hier beliebt, aber in Japan hat sich das einfach überhaupt nicht verkauft. Also, naja, würde ich eher nicht auf eine zweite Staffel hoffen. Aber ist jetzt bei Crunchyroll, also,
Ja.
naja.
Dann,
Was auch,
ja,
ja?
die Nachricht, da freue ich mich jetzt drauf, und zwar, dass Burn the Witch auf Crunchyroll am 2. Oktober weltweit erscheint.
Das ist zeitgleich mit dem Japan-Release, ne?
Ich glaube ja, weil es kommt ja im Kino in Japan, bei uns, also auf Crunchyroll, wird es dann wieder so in drei Episoden geteilt oder so. Glaube ich, ja, müsste
Ja.
gewesen sein. Und weshalb mich das freut, ist, weil wir in Deutschland ja jetzt, sage ich mal, so ein paar Filme wie zum Beispiel den Tanja-Movie oder auch jetzt kommt ja auch bald der Goblin Slayer-Movie, dass wir die beiden bei Crunchyroll als weltweiten, in Anführungszeichen, weltweiten Release in Deutschland verpasst haben, weil bei uns halt das schon irgendwie lizenzmäßig bei zum Beispiel Animoon oder sowas war. Und wo man dann schön sehen konnte, dass irgendwie Amerikaner oder auch andere Europäer einfach die Filme auf Crunchyroll bekommen haben und wir mussten dann einfach sagen, okay, entweder gehen wir dann ins Kino mit vielleicht sogar dann teilweise deutscher Sprachfassung, genau, oder wir mussten halt warten, bis dann die Blu-ray draußen ist oder vielleicht Anime on Demand. sich denkt, okay, ihr könnt bei uns das gerne mal Reste verwerten. Darum freut es mich umso mehr, weil ich habe echt Bock auf auf den Film oder die OVA, wie man es auch nennt. Weil es sieht echt richtig gut aus.
Ja, da ist aber auch wieder Colorido am Start. Also, wenn ihr euch damit vertraut machen wollt, Penguin Highway, ne?
Ja, oder zuletzt haben wir über die Pokémon OVAs geredet.
Genau. Ja, gut. Ich finde es auch relativ interessant. Ich glaube, das wird auch was, wo wir im Podcast nochmal drüber reden. Und ansonsten, ja, das kann man mal im Auge behalten.
Also ich habe, wie gesagt, Bock. Bock, Bock, Bock. Gut, dann, also wir haben jetzt schon zwei Crunchyroll-News und jetzt kommt noch eine neue Crunchyroll-News, wo ich schon so ein bisschen dachte, es ist zwar wahr geworden, was ich mir endlich erhofft habe, aber vielleicht doch nicht so ganz, wie ich es mir erhofft habe. Denn ich habe im Podcast ja schon öfters erwähnt, wenn ich Sport mache, bin ich an einem Ort, wo mein WLAN nicht hinreicht und ich habe keinen Bock per LTE oder sowas mein Datenvolumen aufzubrauchen, um ein Anime zu schauen. Weshalb eine Offline-Funktion sehr gut gewesen wäre. Crunchyroll hat es vor, ich glaube, 3 Jahren mal gesagt, angekündigt. Ihre komische andere Plattform, die sie haben mit VRV in Amerika, hat schon die ganze Zeit eine Offline-Funktion. Und jetzt haben sie eine Offline-Funktion vorgestellt, aber mit dem Problem, dass es jetzt neue Tarife gibt und der größte neue Tarif enthält erst diese Funktion. Willst du denn kurz mal sagen, Lukas, was sind jetzt denn die neuen Tarife, die wir hier haben?
Also, was heißt neue Tarife? Erstmal der alte Tarif kostenlos, wo man mit Werbung eine Woche später schauen kann. Der bleibt weiterhin erhalten, also den gibt's auch weiterhin kostenlos. Dann gibt's den Tarif, der jetzt Fan-Tarif heißt. Das ist im Prinzip so, wie es bisher war. Natürlich mit der Preiserhöhung, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Der ist entsprechend bei 7 Euro im Monat oder 70 Euro im Jahr. Da kann man dann werbefrei 1080p streamen. Ist gut soweit. Ja, kann man nichts sagen. Das ist halt wie bisher. Dann gibt es einen neuen Tarif, was du ja gerade angesprochen hast. Das ist der Mega-Fan-Tarif. Der kostet 9,99 im Monat und 99,99 im Jahr. Und der ermöglicht es dann auf 4 Geräten gleichzeitig zu schauen, auch werbefrei und auch in 1080p. Und da kommt zusätzlich nochmal die Offline-Funktion hinzu. Das ist ja ganz nett. Aber ehrlich gesagt, 100 Euro im Jahr ist ein bisschen viel.
Und gerade auch, weil der mittlere Tarif, Fan-Tarif, der vorher einfach nur Premium war, da haben wir schon drüber geredet, dass er jetzt auf diesen Preis erhöht werden sollte oder wurde. Und was da man aber jetzt ja rauslesen kann, ist, dass jetzt vorher würde ich sagen, wenn ich es mal ausprobiert habe, konnte man, glaube ich, auf so vielen Geräten gleichzeitig schauen, wie es ging, auch wenn es natürlich wenig Sinn macht, wenn man sich nicht zufällig einen Account teilt oder so. Und das haben sie jetzt hier eingeschränkt. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, ich wohne, glaube ich, mit jemandem zusammen, der jetzt hier gleichzeitig ein Anime schauen wollen würde. Aber das ist jetzt ja natürlich schon eingeschränkt. Das heißt, es wurde was weggenommen. Und beim Mega-Fan-Tarif, okay, es sind jetzt halt 4 gleichzeitig, aber halt auch offline runterladen. Aber das offline runterladen, das tut schon weh, Lukas. Das tut schon weh.
Ja.
Krass. Die Konkurrenz hat es halt eh schon drin. Das heißt, selbst Wakanim, die ja 5 Euro im Monat kosten, die haben es halt auch drin. Das ist schon ein bisschen, wow.
Ich muss auch sagen, die 9,99 Euro im Monat sind auch schon ganz schön happig. Wenn man bedenkt, dass man den Netflix-Basistarif für 7 Euro bekommt, also 6,99 im Monat, ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich bin Anime-Fan, ne? Ich habe einen Anime-Podcast, ich mag Anime. Aber 6,99 Euro, was ja jetzt der Standardtarif ist, ist so teuer wie der Netflix-Tarif und man muss halt einfach fairerweise sagen, Netflix hat ein deutlich größeres Angebot und hat halt auch mehr Funktionen. Da kannst du halt mal deine Sachen aufs Handy runterladen und dir anschauen, was du beim Crunchyroll-Tarif für 6,99 nicht hast. Da muss ich sagen, wenn Crunchyroll nicht demnächst nochmal deutlich zulegt, was ich hoffe, finde ich die Preise ehrlich gesagt mittlerweile ganz schön happig.
Das wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen, weil vor ein paar Jährchen hätte ich vielleicht gesagt, ja, aber seitdem halt Wakanim da ist, auch wenn jetzt Anime On Demand dann dadurch irgendwie ein bisschen zurückgefahren hat, aber das ist ja schon in Deutschland gut geteilt, gerade an Qualitätsserien, weil jetzt diese Season, würde ich sagen, wie viel gucke ich denn eigentlich? Zwei Sachen auf Crunchyroll oder drei? Muss kurz mal gucken. Was gucke ich denn überhaupt diese
ich
Season?
Ich gucke auf Crunchyroll nur zwei Sachen im Moment.
Ja.
Was schon relativ wenig ist.
Mhm.
Crunchyroll hat halt viel, ja, Crunchyroll hat halt viel, aber da ist halt auch viel Mist dabei. Ja. Wakanim hat halt in der Regel so eher die qualitativ hochwertigeren Sachen, dafür nicht so viel, obwohl jetzt, wo ich hier gerade nochmal den Überblick sehe, sind es gar nicht so viel weniger. Dann hat man noch Anime On Demand, wo ich mich immer noch frage, ja, Crunchyroll, ja, habt die doch gekauft,
ja.
Führt ihr das bald mal zusammen? Weil dann fände ich auch den Preis von Crunchyroll mittlerweile gerechtfertigt.
Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt.
Weil Anime On Demand hat immer so ein, erstmal, die haben einen richtig großen Backlog und die haben immer mal so eins oder zwei Highlights pro Season, die da noch mitnehmen.
Die haben ja auch die großen Serien, die haben Attack on Titan, One Punch Man und My Hero Academia, weil es ja schon die großen Dinger so sind, sage ich mal.
Ja.
Und das habe ich mir nicht auch gedacht. Also wenn sie ihre Kataloge ein bisschen synchronisieren, beziehungsweise halt diese Sachen wie halt My Hero Academia und so weiter auch bei Crunchyroll bringen, dann verstehe ich den Preis ein bisschen besser. Also das
nee, dann kann ich den Preis absolut nachvollziehen. Nur so wie es halt aktuell ist, ist es ein bisschen happig halt einfach. Es ist die 4,99, die es vorher waren, oder die 40 Euro im Jahr, die fand ich halt durchaus okay. Die Erhöhung haben sie ja, da haben wir auch schon drüber geredet, hauptsächlich mit ihren Dubs argumentiert, während die Crunchyroll-Dubs in der Regel gar nicht so schlecht sind, ist das trotzdem was meiner Meinung nach nicht unbedingt diese Preiserhöhung rechtfertigt. Ich weiß nicht, wie viel davon auch wirklich dann an die Leute, die die Synchronisation machen, gehen, weil in der Anime-Industrie, auch in der westlichen, ist es ja oft so, dass die Leute nicht so wirklich viel bezahlt bekommen. Ich habe im Moment einfach nur so ein bisschen, ich finde, man bekommt halt im Moment keinen guten Deal, wenn man ein Crunchyroll-Abo abschließt.
Ja.
Im Vergleich zu gerade Wakanim oder Netflix, die ja jetzt diese Season auch mehrere Hochkaräter mit dabei haben, beziehungsweise Sachen, von denen man gedacht hat, dass es Hochkaräter sind, wie Japan singt. Ja, also Netflix ist da ja auch mittlerweile am Kommen. Die holen sich ja auch so ein paar Sachen rein. Ja, und dazu haben sie halt noch einen großen Katalog von Realserien und Filmen. Und kosten genau dasselbe.
Am meisten hat mich einfach, wie gesagt,
so ein bisschen fragen,
dieses Offline-Ding für den größten Tarif geärgert. Was ich auch noch komisch finde, ist, dass einfach UI-mäßig, wenn halt vier Leute gleichzeitig, das heißt, ist ja darauf ausgelegt, vier Geräten gleichzeitig, dass man auch mehrere Leute es dann anschauen. Profile gibt's ja jetzt nicht, die geteilt, also wie zum Beispiel bei Netflix, wo man dann sich als Julian oder halt als, keine Ahnung, Mutter oder sowas einloggen kann, ne?
Das ist auch sowas, was meiner Meinung nach für einen Tarif mit den Kosten auf jeden Fall dazugehört hätte, dass man verschiedene Profile hat.
Ja.
Ich habe jetzt noch nicht explizit gesehen, dass es ausgeschlossen wurde, dass es das gibt. Aber ich habe es auch noch nicht bestätigt gesehen.
Ja, wir haben
und ich
ja
habe das Gefühl, wenn Crunchyroll was nicht bestätigt, dann kommt es halt auch nicht.
Ja. Ich habe irgendwann mal vor einem Monat, glaube ich, war ich bei so einem A-B-Test dabei, wo ich zumindest gesehen habe, dass die Crunchyroll-Webseite ein bisschen anders aussah. Die hat irgendwie die Titelleiste haben sie anders gemacht, wo dann zum Beispiel auch endlich mal der Posteingang entfernt wurde, wo ich seit Jahren zwei Nachrichten habe, aber man kann es sich nicht anschauen, weil diese Funktion deaktiviert wurde. Ja, und das kann sein, dass vielleicht da auch irgendwie das gezeigt oder gemacht wird, dass man halt dann Profile auswählen kann. Oder ich weiß nicht, ob jeder ein eigenes Profil und dann sagt man, okay, das Profil gehört zu mir oder so. Keine Ahnung, wie es funktionieren wird. Aber es anscheinend funktioniert es doch nicht. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht Mega-Fan gekauft. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall ohne getrennte Accounts, wo man dann getrennt seine Watchlist hat und getrennt seinen Fortschritt verfolgen kann. Ohne das sind die 100 Euro auf einmal nochmal deutlich happiger. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht angekündigt gesehen, deswegen muss ich davon ausgehen, dass es das nicht geben wird. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von Crunchyroll. Ich hatte ja auch bis zu dieser Ankündigung noch gehofft, dass sie ankündigen, dass sie die Anime-on-Demand-Sachen mit reinnehmen. Weil das hätte halt auch die bisherige Preiserhöhung gerechtfertigt. Ich weiß nicht.
Was mich noch interessiert, Lukas, was sagst du zur Namensveränderung von Premium und Premium Plus zu Fan und Mega-Fan?
Ja, um ehrlich zu sein, das ist so ein bisschen in Line mit dem, wie Crunchyroll sich präsentiert. Crunchyroll, wenn man aktuell auf diese Seite kommt, hat man eher das Gefühl, dass es ein kleines Webforum, was halt noch so Animes anbietet, wie halt früher diese ganzen Fandub-Seiten. Nicht Fandub, Fansub-Seiten. Also so ein bisschen weniger dieses professionelle Gefühl, mehr dieses, wie man es gewohnt war zu dem Zeitpunkt. Gerade wenn man es mal im Kontrast zu anderen Streaming-Seiten sieht, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon, die ziemlich professionell rüberkommen, aber auch sowas wie Wakanim, was ja eine ähnliche Landingpage hat. Deswegen passt dieses Fan und Mega-Fan, ich habe jetzt weit ausgeholt, ziemlich gut zu dem, wie sich Crunchyroll präsentiert. Aber es ist nichts, was mir gefällt.
Ja, ich finde es auch so ein bisschen eklig, muss ich sogar sagen. Ich finde es immer so Fan und dann auch nochmal gerade auch Mega-Fan, der gibt auch null Sinn, oder?
Ja, das ist so ein bisschen dieses verspielte Kindliche, was man da oft hat. Was mir aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gefällt, weil ich will ehrlich gesagt, dass so Anime dieses Stigma wegbekommt, dass es einfach nur für Kinder ist und Zeichentrick und dann arbeitet das halt direkt dagegen. Naja, ich habe hier jetzt gerade mal zum Vergleich tatsächlich nochmal beide Seiten aufgemacht, also Wakanim und Crunchyroll, während du bei Wakanim halt direkt die 8 Anime auf der Landingpage empfohlen bekommst und dann runterscrollen kannst zu Sachen, die nach Kategorien empfohlen werden. Und es hat alles nochmal eine Scrollbar, wo man weiterdrücken kann, wie bei Netflix halt, ne? Und bei Crunchyroll, wenn du auf der Landingpage ankommst, siehst du insgesamt 5 Anime und das sind halt die Featured Shows. Da sind dann vielleicht 2 Sachen so halbwegs relevant und viele Leute kennen es wahrscheinlich, wenn man auf Crunchyroll kommt, drückt man oben erstmal auf Shows. Und dann kommt man eigentlich erst auf die Seite, die man eigentlich haben will. Und die ist ja auch super unsortiert, immer noch. Deswegen, also, für den 100 Euro, fürs 100 Euro Preisschild würde ich schon was Ordentlicheres ganz gern haben. Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will, weil ich finde, Crunchyroll ist kein schlechter Service, nur
kein 100-Euro-Service.
Ja. Auch kein 70-Euro-Service von dem abgesehen. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Also allein von der Website. Aus bereits gesagten Gründen, ich will mich jetzt hier auch nicht weiter im Kreis drehen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir weitermachen mit den News.
Ja, richtig. Lukas, es gibt keine News mehr. Das ist alles vorbei.
Okay. Jetzt habe ich aber viel geredet. Was sagst du noch zu den Tarifen?
Ja, wie gesagt, größte Enttäuschung war halt, dass einfach offline das wir vielleicht am ehesten gebraucht hätten, was in Deutschland möglicherweise überlebenswichtig ist. Das, ja, das gibt es nur im größten Tarif für 100 € und das, da, als das rauskam, muss ich schon so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kann jetzt nicht wirklich euer Ernst sein, und aber es ist deren Ernst und okay. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe mal, dass Crunchyroll ein paar Verbesserungen macht, weil zumindest die Apps sind auf jeden Fall jetzt gut, finde ich. Und auch, glaube ich, von den Anime-Seiten die besten. Also auf jeden Fall besser als Wakanim, auf jeden Fall besser als die nicht vorhandene App von Anime On Demand. Und deswegen muss ich sagen, dass ich damit eigentlich okay zufrieden bin. Aber halt Offline-Funktion ist halt schon hart Premium. Aber jetzt nicht mehr Premium, sondern Mega-Fan. Ja.
Ja.
Dann, Lukas, wir haben diese Woche etwas gesehen. Beziehungsweise zwei Sachen gesehen. Diese
Ja.
Woche. Nee, warte, nicht diese Woche. Ach Gott, es ist immer so, wie viele Tage, welcher Wochentag ist heute?
Also heute ist Sonntag, wenn ihr diese Folge direkt bei Erscheinen schaut, beziehungsweise hört.
Ja, nee, war vor 3 Tagen. Und das heißt, es ist noch diese Woche. Ja, diese Woche. Okay. Genau. Und zwar haben wir Kasesan and Morning Glories und Fragtime. Warte kurz, ist da ein deutscher Titel gewesen? War es eingedeutscht noch als Titel? Okay, wird hier zumindest auch als Kasesan Morning Glories und Fragtime als Doppel bei den Kase Anime Nights gelistet. Das heißt, es wurde anscheinend auch auf Englisch so geschrieben. Aber kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt da so auf Englisch stand oder nicht. Keine Ahnung. Richtig. Ein Yuri Double Feature.
Ja.
Wie stehst du denn zu Yuri-Serien, Lukas?
Ich weiß, dass du sie sehr magst. Ich meine, sowas wie Bloom Into You und so weiter hast du ja alles geschaut.
Ja, also Bloom Interview ist ja auch an Romance an sich einfach schon sehr weit oben, also fast ganz oben, Lukas. Das heißt, es ist schon mal
Genau,
auch noch
das
ein
ist halt
bisschen.
auch mein Ding. Für mich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt Yuri ist, Yaoi oder sonst irgendwas. Ich schaue nicht so viele Romance-Shows. Wie dann das Couple oder wenn es mehrere gibt, die die verschiedenen Pairings aufgeteilt sind, ist mir dann eigentlich relativ egal. Ich fand zum Beispiel auch Given ziemlich gut, was
Ja, was
ja
hast du
auch
gesagt?
ein Yaoi-Romance war. Ich finde aber auch normale Romance-Shows, wo mir jetzt natürlich aktuell keins einfällt, in der Regel ganz gut. Und sowas wie Kaguya-sama, was so ein Ausnahmeding ist, was einfach fantastisch ist. Ja. Also ich schaue nicht so viel Romance-Sachen und wenn, dann schaue ich mir in der Regel eher gute Sachen an, wo ich weiß, dass es gut ist und wo ich dann einfach reingucken kann und zufrieden sein kann mit dem, was ich sehe. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, wie die Pairings von Geschlecht, Alter oder sonst irgendwas aufgebaut sind, ist mir eigentlich relativ egal.
Okay.
Ja, genau. Du bist ja großer Yuri-Fanfest. Vielleicht wirst du mal kurz erklären, um was es bei Kasesan und Morning Glory geht.
Also, bei Kasesan und Morning Glories, es ist so ein bisschen, sage ich mal, ein Best Of des Mangas, wo man dann halt Kasesan, die Sportlerin ist, und Yamada, die im, wie nennt sich das denn dann, Gärtnerclub,
Ja.
denke ich mal so, ist, dass die beiden zusammen sind, das heißt zwei Mädchen, und man kriegt halt so ein bisschen von der Beziehung so halt leichte Entwicklung mit, aber das ist eher, würde ich sagen, so ein bisschen Slice of Life-ig, auch wenn sie jetzt in dieser Adaption so ein bisschen auch noch das Drama einen Ticken nach oben gezogen haben, da so, sag ich mal, etwas gab, wo man dann auch sagt, okay, das ist jetzt nicht mein fluffy Slice of Life Yuri Romance Ding.
Fandest du, es gab wirklich viel große Konflikte?
Also es ist mehr als, also es ist schon, sag ich mal, für das, was ich erwartet habe, für, eigentlich wollte ich nur in mein Fluffy Yuri Romance Ding haben. Und dann so, oh, ihr bringt auch so ein bisschen so rein, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich auch nicht gebraucht, war jetzt aber auch nicht so schlimm, dass es halt drin war.
Also man muss auch sagen, der Film läuft nur knapp unter einer Stunde.
Genau,
ist also OVA ist gar nicht so lang.
Es gab ja schon einmal eine OVA vor, ich glaube, 2 Jahre vor, weil ich kann es sagen, müsste 2018 gewesen sein, ich glaube 2016 oder 2017 gab es schon mal. Okay, gab es schon mal so eine, war das 20 Minuten oder 12 Minuten? Irgendwie sowas.
6 Minuten.
Nur 6 Minuten, oh mein Gott. Ja, das habe ich nämlich damals auch schon angesehen. Und da hat man sich natürlich gefreut, als dann hieß, ey, eine größere OVA, super. Ja.
Und also ich habe die vorherige OVA nicht gesehen, aber das brauchte man auch nicht,
fand ich. Nein, nein, das ist ja selbsterklärend so ein bisschen. Man hat jetzt nicht gerade mitbekommen, wie sie halt zusammengefunden haben, sage ich mal so, aber halt so, wie gesagt, zum Best-of einfach, so leicht.
So ich muss auch echt sagen, das hat mir Spaß gemacht. Dass man mal eine gesunde Beziehung in irgendeinem Medium gezeigt bekommt, ist ja auch eher selten. Deswegen ist das auch irgendwie nochmal was Besonderes gewesen.
Und auch, man muss ja auch sagen, oder man muss öfters mal vergleichen mit normalen Romance-Dingern und schon so Sachen, dass sie sich öfters mal im Film küssen, kleiner Spoiler, ist jetzt auch schon etwas, was weitergeht als die meisten Romance-Anime oder Romance-in-Anime, wo man auch schon sagen muss, ehrlich, wie kann man das denn sagen, dass das was Besonderes ist, wenn sich in Romance-Sachen Leute küssen, aber so ist es ja leider, das habe ich ja schon öfters mal bemängelt. Wie gesagt,
endlich mal eine gesunde Beziehung.
Ja, das muss man
an sich.
Weil du gesunde Beziehungen sagst, das ist ja besonders gerade bei Yuri-Sachen, dass oft gerade zum Beispiel sowas, was ja leider ein größeres Yuri-Werk dann war oder halt gut angekommen ist, war ja Citrus, was halt so ein Melodrama-Ding ist, wo ich echt dachte, ey Leute, ist euer Ernst? Oder halt das sowas ist wie,
furchtbar.
Ja, oder NTA war es, glaube ich, wo ich auch dachte, ey Leute, das ist so ein verdammter Schrott. Oder man kriegt halt nur Yuri Undertones und irgendwelche anderen Serien. Und da ist sowas halt super. Also es macht Spaß dann einfach. Das ist so ein bisschen zuckersüß. Ach ja, ich lasse mich jetzt mal so in meinen Sitz fallen und bespaß mich. Das ist schön.
Ja. Hatte ich ja auch schon gesagt. Durch das, dass das halt so eher Slice of Life Romance-mäßig ist, geht es halt in eine Richtung, wo man nicht unbedingt so viel sagen kann. Es ist halt einfach eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man möchte. Ja, ich bin dem Ganzen auch nicht abgeneigt und als jemand, der wenig Romance schaut, kann ich auch sagen, ja, es ist so weitestgehend eigentlich gut gemacht und ja, also ich empfehle auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, wenn es einen interessiert.
Ja.
Wenn man sagt, Romance so gar nicht und wenn es keine Action und kein großes Drama gibt, dann bin ich sowieso raus, dann ist das nichts für euch.
Ja, das auf jeden Fall. Und gerade an Yuri-Werken, die ich jetzt auch gesehen habe, ist es auch auf jeden Fall eher einer der besseren. Es ist jetzt nicht so in der Citrus-Kategorie, wo ich sage, so, genau. Dann, wie fandest du denn Fractime? Weil ich muss sagen, ich habe mich natürlich auf Kasesan gefreut, weil ich ja wusste, was mich erwartet. Und Fractime war halt schon so, was man gehört hat, okay, es geht darum, dass sie halt Zeit stoppen kann und dann bei einer ihrer Mitschülerinnen die Panties anguckt, dachte ich schon so, okay, das ist schon so ein Ding, könnte vielleicht ganz lustig oder sowas werden, aber ist schon natürlich ein bisschen was Interessanteres. So, also in Anführungsstrichen interessant, aber
ich hatte auch schon meine Befürchtungen, ja. Ich habe mir das angeguckt und ich mochte es eigentlich sehr gerne. Was die bei Fractime machen, ist zum Beispiel, also Fractime ist auch ein Yuri-Anime, wie du schon gesagt hast. Die Prämisse ist, ein Mädchen kann die Zeit anhalten und guckt dann bei einer ihrer Mitschülerinnen unter den Rock und blöd für sie, dass für sie, die, also für die,
wo sie sich
die Unterhose anschaut, die Zeit nicht angehalten war. Schade. Daraus entwickelt sich dann halt eben eine Beziehung, auch eine Liebesbeziehung. Ja.
Ja, beziehungsweise auch nochmal was ein bisschen anderes, sage ich mal.
Ja, vielleicht gerade ganz kurz so allgemein. Ich mochte die Bildsprache von dem Film sehr gerne. Man hat oft diese kontrastierenden Bilder mit Sand, gerade mit einer Sanduhr, mit einem Sandkasten und mit dem Strand, die auch alle eine gewisse Bedeutung in dem Film haben. Das war ganz nett. Dieses Zeitanhalten ist ja auch zum einen natürlich ein Plothook, um die Leute reinzuziehen. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen bildsprachenbehaftet, indem das einfach für die beiden die Zeit, die sie zusammen verbringen, super wichtig ist und dass dann alles andere stehen bleibt, metaphorisch auch. Ja, leider im Film dann eher genutzt, um Quatsch zu machen, was dann irgendwie so ein bisschen, ja, okay. Ja, im Großen und Ganzen fand ich den eigentlich auch ganz gut.
Ja, ich muss sagen, ich war auch echt danach oder auch währenddessen überrascht, in welche Richtung es ging, da ich das dann auch sehr interessant fand. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es persönlich jetzt zu Kassi-san fand ich jetzt Animation und Artstyle okay. Aber bei Kassi-san hat man, glaube ich, gemerkt, dass da ein bisschen mehr dahinter war. Aber was du ja schon erwähnt hattest, das Zeitstoppen ist halt auch einfach geil. Also muss man auch einfach sagen, ist immer, wenn es irgendwie auftaucht, geil, wenn irgendwie Zeitstoppen man irgendwie durchläuft. Speziell auch noch in Animationen, wo man ja machen kann, was man will und es auch noch Suspension of Disbelief mäßig auch einfach gut aussieht, kann man da immer was Schönes noch irgendwie basteln. Da habe ich mir auch gedacht, ey, ich habe eigentlich schon Bock jetzt auf einen Anime, der halt komplett alle 12 Episoden bei einer gestoppten Zeit ist, damit die Leute einfach alles raushauen können, was sie an Ideen haben mit Zeitstoppen, was man alles stoppen kann, um coole Ideen oder irgendwas zu machen oder so. Ja.
Ja.
Du als Jojo-Fan hast natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes mit Zeitstoppen und so weiter. Aber
ach ja, du weißt ja Bescheid, jeder Antagonist ist da
natürlich
ist da sehr versiert da drin, irgendwas mit Zeit zu machen.
Ja. Und das fand ich dann auch echt cool, auch wenn es natürlich jetzt nicht krass mega kam. Und was du ja erwähnt hattest, war mit diesen Übergängen, die es immer so schön machen, wo, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, den Strand oder halt die Zeituhren. Und das ist ja echt teilweise ganz gut gemacht wurde, dass wirklich übergangsmäßig das Ganze gemacht wurde, nicht einfach nur Schnitt, Schnitt. Fand ich auch echt
vor allem, dass,
okay. Ja.
Vor allem, dass das halt auch Beziehungen zu verschiedenen Punkten in der Geschichte hat, zum Beispiel der Sandkasten, zu Dingen, die eigentlich vor der Geschichte abgelaufen sind. Und der Strand ist ja dann im Prinzip das Bild während oder nach den Endcredits. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, oder halt, die haben ja auch immer die Schrift da drauf stehen und sowas.
Genau.
Was immer ganz nett ist.
Das Einzige, wo ich gedacht habe, das passt jetzt gar nicht rein, war, als die zusammen dann durch die Luft geflogen sind, da habe ich dann gedacht, okay, das ist bildsprachentechnisch ist es mal total off-brand, also das ist, hatten wir so nicht gesehen und das hat, also vorher nicht gesehen und das kam ziemlich gegen Ende vom Film.
Ich muss gerade fragen, weil ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern, glaube ich.
What? Ja, genau das ist es nämlich, das wirkt so viel am Platz in diesem Film, dass man das ganz gern, glaube ich, einfach verdrängt, weil es hat kaum Bezug zu dem Rest von dem Film. Es wird zwar in der Zeit wichtiger Dialog auch ausgetauscht, aber so wirklich, ja, optisch relevant war die Szene dann eigentlich nicht. Vor allem, wie gesagt, die fällt eigentlich auch so ein bisschen aus dem Muster, das der Film ja etabliert hat, raus. Fand ich ein bisschen schade.
Ja, was ich fand, weil Kassi-san hatte das Problem, fand ich nicht so, weil es natürlich eher Slice of Life war, dass es schon ein Ticken gehetzt bzw. unzusammenhängend da, als Fragtime war. Das hat man, persönlich habe ich schon eher gespürt, dass mir, okay, das jetzt müssen sie noch schnell die Endentwicklung so ein bisschen noch hinterher schieben oder schnell machen.
Aber, also 10, 15 Minuten hätten dem Film auf jeden Fall noch gut getan.
Ja, gerade nochmal vielleicht also, auch Yamada.
Da vielleicht auch kurz dazu.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber der Film geht auch nur knapp über eine Stunde.
Ja.
Also es ist auch ein eher kurzer Film. Ja, willst du hier nochmal kurz Spoilerteil machen? Weil
Ja,
ich würde
bevor
gerne
wir
ein
da
bisschen was
reingehen,
zum
aber will
Ende
ich noch kurz
sagen.
sagen, wie heißt denn nochmal der Hauptcharakter aus Fractime?
Ja. Meinst du Murakami, die,
Ja. Die eigentlich
ja.
keine wirkliche Charakterisierung krass bekommen hat. Die hat halt einmal diesen einen
Nee, das.
Flashback. Und aber die Entwicklung kam dann einfach, weil Leute mit ihr
Meinst
sie
du,
zusammengesessen hat.
das war jetzt aber die Love Interest, ne? Das war nicht Moritani, die Zeit anhalten
Ach
konnte.
so, nee, ich meine die, die Zeit erhalten konnte.
Ja, das sehe ich nämlich genauso. Murakami, die andere, also die Love Interest, die hat viel Charakterentwicklung bekommen. Moritani, die Zeit anhalten konnte, hat eher ja, weniger Charakterentwicklung
Ja,
bekommen.
also man hat halt
Das, man hat dann.
ihr Problem hat man geschildert bekommen, so in Flashbacks, die ganz, es war ganz gut gemacht, weil es jetzt, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie 10 Minuten Monolog so ungefähr hören, aber dann kam das recht schnell, dass sie sich so verändert hat, sage ich mal so, indem sie einfach mit Leuten zusammensaßen, das fand ich dann so ein bisschen, gerade
Ja,
auch, weil wir nicht wussten, wieso fängt jetzt die Zeit nicht mehr so und so weiter, ja, egal.
das hätte man auch ein bisschen in dem Film verschieben können. Da würde ich aber dann gleich im Spoiler-Teil eher noch was dazu sagen.
Ja.
Wollen wir schon einen Spoiler-Teil machen,
Kannst du
oder?
gerne machen, Lukas.
Okay, gut, dann ist ab jetzt der Spoiler-Teil. Wenn ihr überspringen wollt, guckt wieder in die Kapitelmarken, ihr wisst Bescheid. Und zwar zuerst zu dem, was du gesagt hast, dass sie nicht so wirklich viel Charakterentwicklung bekommt. Beziehungsweise, dass die Charakterentwicklung dann einfach da war, das hätte man ein Stück weiter nach hinten in der Geschichte schieben können, beziehungsweise das Aufhören ihrer Kräfte ein bisschen weiter vorziehen können, weil sie verliert ja Stück für Stück ihre Kräfte und wird immer schwächer. Sie hat aber diese Kräfte genutzt, um aus sozialen Situationen einfach rauszukommen. Deswegen hätte man das ein bisschen mehr vermängeln können, dass sie halt einfach tatsächlich gezwungen ist, in diesen sozialen Situationen zu bleiben. Was sie natürlich auch so ein bisschen war, weil Murakami halt gesagt hat, hey, ich möchte bitte, dass du aufhörst, die Zeit dauernd anzuhalten. Ja, also so halb gut gemacht, hätte man aber ein bisschen mehr Druck dahinter packen können, wenn man wirklich so eine schnelle Charakterentwicklung haben wollte. Naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte im Spoiler-Teil, das, was Murakami macht, also ihr großer Charakterfeed ist so, sie möchte es eigentlich allen Leuten recht machen. Und es geht sogar so weit, dass sie sich aufschreibt, wer was mag und wer was nicht mag. Und das in ja, Karteikartenform mit aber Dutzenden Karteibüchlein in ihrem Zimmer ja, katalogisiert. Da konnte ich mich tatsächlich halbwegs gut identifizieren. Ich versuche auch in der Regel Leuten alles recht zu machen.
Ach so, ich habe gehofft, du sagst jetzt, du hast Karteikarten von mir. Die würde ich gerne mal
Ja, ich
sehen.
habe Karteikarten von dir natürlich. Immer wenn ich von meinen Träumen von dir aufwache, schreibe ich die Karteikarten. Nee, auf jeden
Okay.
Fall. Hä?
Nicht richtig. Mach weiter.
Auf jeden Fall. Das mit den Karteikarten geht natürlich ein bisschen zu weit. Ich glaube, viele Leute können sich damit identifizieren, dass sie hauptsächlich anderen alles recht machen wollen. Und dabei so ein bisschen vergessen, was sie eigentlich selbst wollen. Und deswegen fand ich das einen relativ relevanten Film dafür. Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist, dass diese beiden Figuren, Moritani und Murakami, jeweils versuchen sich ihr echtes Selbst in Anführungszeichen vor der Außenwelt zu verbergen. Moritani halt dadurch, dass sie nicht mit anderen redet, und Murakami einfach dadurch, dass sie einfach versucht, allen alles recht zu machen, ohne an sich selbst zu denken. Und ich fand das auch eine ganz schöne Analogie für dieses Juritum, also wie es halt in der echten Welt ist, wenn du homosexuell bist, hast du in der Regel ja versuchst du ja in der Regel, zumindest in deiner Jugendzeit, das entweder zu verbergen oder du willst selbst nicht wahrhaben oder was auch immer. Ich bin dafür kein Experte, ich habe das selbst nicht durchgemacht, deswegen kann ich da wahrscheinlich relativ wenig dazu sagen. Aber ich fand, der Film hat das, hat, glaube ich, dieses Gefühl irgendwo transportiert. Also ich habe zumindest gemeint, da, beziehungsweise gemeint erkannt zu haben, dass es in die Richtung gehen sollte.
Okay.
Wie gesagt, fand ich, ich kann mir darüber kein großes Urteil bilden, aber ich fand das interessant, einfach mal diesen Gedanken damit in diesen Film einzuarbeiten, weil das hat für mich einfach Sinn gemacht.
Okay. Ja. Ja.
Also so viel dazu nochmal.
Ja, für mich, weshalb ich auch gesagt habe, dass der Film mich überrascht hat und ich ihn dann auch echt besser fand, als ich vorher geglaubt habe, war wirklich diese Karteikarten-Szene, dachte ich schon so, holy fuck, das ist echt geil gerade. Also echt, ich, dieses Element fand ich richtig, richtig cool. Es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ey, das muss nochmal irgendwann so kommen in der Dramaserie oder sowas. Ist ja mal richtig cool. Dass, es muss natürlich auch eine Person sein, die sehr empathisch ist, weil sie muss ja Sachen merken, wie zum Beispiel, sie konnte ja sagen, hier, du hast diese Eigenschaften und deswegen redest du dich mit Leuten und sowas. Und dass sie halt wirklich über jede Person es geschrieben hat, das fand ich richtig cool und das hat für mich das Ganze noch einen Tick nach oben gehoben, weil sonst wäre das sehr für mich wahrscheinlich am Ende durchschnittlich gewesen.
Ich fand generell diese Szene auch sehr interessant, weil sie sagt, ja, zweimal guck nicht unter mein Bett, guck dir nicht an, was da ist. Und beim ersten Mal lässt sie halt die Finger davon. Beim zweiten Mal hatte ich das Gefühl, dass Murakami eigentlich deutlich machen wollte, jetzt guck doch bitte da drunter.
Ja.
Also, dass sie ein bisschen wollte, dass jemand das rausfindet. Und Moritani, dass sie in dem Moment halt auch gemerkt hat, okay, sie will eigentlich, dass jemand da jetzt ja ihr Geheimnis lüftet.
Ja. Beim ersten Mal war es, glaube ich, wirklich noch so, dass sie es nicht wollte, aber dann hatten sie ja das Gespräch und so weiter. Beim zweiten Mal war es auf jeden Fall so.
Ja. Und ich fand auch, das führt so ein bisschen in die Thematik rein, die ich gerade angesprochen habe. Weil, ja, wie gesagt, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt.
Was ich noch sagen wollte, ist die Zeitstopp-Mechanik, Lukas. Wieso wurde die nicht erklärt? Weil ich habe auch danach erst, als ich so ein bisschen Diskussionsdings mal natürlich durchlesen wollte, was andere Leute sagen, einfach erfahren, dass zumindest im Originalmanga, es ist nämlich so, sie kann 3 Minuten einmal pro Tag und es wird niemals erklärt.
Ah.
Weil das schon so, okay, habe mich auch gefragt, okay, kann sie jetzt einfach die ganze Zeit immer oder, weil sie hat ja also 3 Minuten, musste dann irgendwie das, eine Stunde
das
warten.
Einmal pro Tag, das hätte man vielleicht echt nochmal
ja,
irgendwo einbringen
können. Ja, wieso sagt
die
das nicht? Das ist eine der wichtigsten Dinge, die es gibt.
Das ist schon das eine der wichtigsten Sachen.
Ja. Mhm. Und auch so muss ich sagen, es ist immer, ach, wenn Zeit gestoppt wird und gerade ein 3-Minuten-Limit ist, muss ich schon so ein paar Sachen sagen, ey Leute, ihr braucht einfach gerade viel zu lang. Du ziehst dich aus, bist da die ganze Zeit auf dem Tisch und so weiter und dann sollst du dich schnell wieder anziehen. Das ist nicht möglich. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es so easy geht. Ja. Da dachte ich nur so, okay, geht es darum, ja, gut, ist es für mich, ja?
Das habe ich darauf geschoben, dass das für sie gefühlte 3 Minuten
ja
sind, weil die Uhr läuft ja auch nicht weiter, wenn die Zeit angehalten ist, logischerweise, ne? Also es ist schwer, das zu stoppen.
Ja, nee, das habe ich auch gedacht. Wieso stoppen sie nie? Weil das ist das Erste, was ich machen würde. Fucking nochmal stoppen, dass ich auch wirklich weiß, dass es 3 Minuten sind und so. Das war schon so ein bisschen mit der Zeitmechanik. Dachte ich so, okay, ich nehme es euch ab. Aber gerade dachte ich so, okay, jetzt erzeugt ihr für mich harte Spannung, da ich mich nicht auf die anderen Sachen konzentrieren muss, weil ich denke, ey, die werden doch erwischt, die werden doch gleich erwischt, die werden erwischt, die werden erwischt. Was ja auch einmal passiert mit den Unterhosen und so.
Ja.
Mit den Panties.
Ich fand das weitestgehend okay.
Ja, das war halt echt, als ich
also
danach
das
so erfahren habe.
Einmal pro Tag hätte man vielleicht echt noch einbauen können.
Das ist doch das Einfachste. Anstatt dass du sagst, ich kann 3 Minuten die Dings anhalten, ich kann einmal am Tag 3 Minuten anhalten. Das war's. Mehr hätte ich nicht machen müssen. Einfach diesen Einsatz. Ach Gott.
Ist das jetzt noch Spoilerteil oder wollen wir diese Zeitdiskussion?
Ja, das ist mir egal. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel, glaube ich, mehr zu sagen dazu.
Ich überlege es mir dann nochmal. Ich gucke nochmal rein, ob wir irgendwas gespoilert haben. Ansonsten, du hast gerade gesagt, du hast nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch was zu sagen oder überhaupt nicht?
Einfach nur, dass mir Cassis dann besser gefallen hat als Fragtime, aber ich dann trotzdem überrascht war, dass Fragtime mir auf ähnlichem Niveau gefallen hat, würde ich sagen. Mhm. Also doch besser, als ich gedacht hätte.
Ich könnte ehrlich gesagt nicht sagen, was von beiden mir besser gefallen hat.
Ja, das eine geht ja eher nochmal so
ziemlich gut.
Ja, ins Drama Zwischenmenschliche so ein bisschen eher. Weil es geht ja auch darum, dass halt sie sich weiterentwickelt in Fragtime und sowas und dann natürlich später. Und Kasistan ist eher wirklich nur Fluff, beziehungsweise am Schluss halt nochmal so leicht ein bisschen Drama. Also was man dann als Drama so bezeichnen kann als Teenager.
Das finde ich aber eigentlich interessant. Das sind zwei Filme, die beides eine Yuri-Romance sind. Ich glaube, die sind auch beide als Slice of Life geführt. Und die finden beide in diesem Schulumfeld statt. Und trotzdem, trotz diesen vielen Gleichheiten, gehen die Filme eigentlich in total andere Richtungen. Das fand ich eigentlich auch relativ spannend.
Ja. Gut, ja, das war eigentlich so das Beide. War halt mal wieder nett, sowas zu haben. Und wahrscheinlich weiß ich nicht, ob ich jemals Fragtime gesehen hätte, wenn es da halt nicht zusammen gewesen wäre oder so.
Kasusan hätte ich mir aber eh gönnt. Nicht gesehen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch Kasusan und Morning Glories nicht gesehen, wenn du es nicht vorgeschlagen hättest.
Ja, das wäre irgendwann mal dann in der Folge gewesen, wo ich gesagt hätte, ich habe das geguckt. Und ja, war auf jeden Fall ganz nett. Genau. Und nächstes Mal Ride Your Wave. Und ist nächstes Mal schon Goblin Slayer? Das vergesse ich jetzt immer. Kassi Anime Nights.
Das weiß ich aber auch gerade nicht aus.
Weil nee, das ist Animoon, was sage ich denn, oder? Oder ist. Lass mal
Goblin kurz. Goblin Slayer müsste Animoon sein.
Aber, oder wie das wieder zusammen? Das ist nämlich immer die Frage, weil. Nee, ach so. Ah, das ist Man in Biss, was erst danach kommt. Okay, Goblin Slayer. Warte mal kurz, kann ich irgendwo anders finden. Das muss ich jetzt noch schnell finden. Dass wir auf diesen Spoiler ändern können. Spoiler sage ich, auf diesen Cliffhanger ändern. Goblin Slayer ist 6. September, ist in 2 Wochen. Mhm. Ja, das heißt, Goblin Slayer und Ride Your Wave versuchen wir zu schauen. Und
genau.
Perfekt, dann haben wir 2 Filme für nächstes Mal. Und dann in 4 Wochen ist wahrscheinlich erst die Season vorbei, oder? Ja, irgendwann
da. In 4 Wochen, das könnte hinkommen, aber es kann sein, dass da noch ein paar Sachen übrig sind.
Müssen wir mal schauen, Lukas, ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, genau. Bis dahin wünsche ich euch aber auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Unter der Tetz findet ihr mich auch auf Anime-List und auf Twitter und ich übergebe den Rest von dieser Podcast-Folge dann mal an Julian.
Gut, ich war Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L auf Twitter und mal Anime-List und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bark und Kisu Monogatari, Natsume Work of Friends, Penguin the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Karanyu Kyokai, Mirai Fukuin, Chihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiko Euphonium Movie und Promare.